Amen. Amen. Vielen, vielen Dank. Es ist nicht großartig, dass wir Gott so singen können, dass wir so Lieder dafür haben, unsere Liebe so ausdrücken zu können. Es ist wirklich großartig. Vielleicht sitzt der eine oder die andere hier und sagt, Mensch, ist ja wieder ein bisschen übertrieben hier und das ist so ein bisschen Psychodynamik und ihr, die singen sich hier in so einen Rausch und so weiter. Ist ja auch ein bisschen übertrieben. Ich will euch heute zeigen mit dieser Predigt, dass es nicht untertrieben ist und dass es gerade so die Untergrenze an Begeisterung ist, die eigentlich gezeigt werden sollte anhand der guten Botschaft, anhand des Evangeliums, anhand der großen Liebe, mit der Gott uns liebt. Mein Kollege Christian Leopardi hat uns letzte Woche mit einem Konzept aus der Musik bekannt gemacht, dem Cantus Firmus, und das ist, soweit ich das als totaler Nichtmusiker verstanden habe, quasi so eine zentrale Linie eines Musikstückes, um die man dann alle anderen Stimmen und alle anderen Melodien arrangiert und auf die man letztlich immer irgendwie zurückkommt, quasi das dominante Thema. Auf unseren Glauben übertragen bedeutet das, dass es so Grundwahrheiten, grundlegende biblische Wahrheiten gibt, die quasi unser Leben prägen sollen, die alles andere, was sonst noch so passiert in unserem Leben, integrieren sollen, und das soll so die Grundlinie in unserem Leben bleiben. Und Christian hat letzte Woche über die Grundmelodie der Demut Gottes und unseren Glauben gesprochen. Und da habe ich mir gedacht, ich stelle euch heute mal so eine andere Grundmelodie vor, und die wurde hier jetzt gerade auch schon ganz wunderbar besungen. Und zwar diese andere Grundmelodie, die sich von Anfang bis Ende durch die Schrift zeigt und die auch unser Leben von Anfang bis Ende in allen Dimensionen prägen soll, ist die Gnade Gottes. Die meisten von euch wissen wahrscheinlich, dass das Neue Testament nicht in Deutsch geschrieben wurde ursprünglich, auch nicht in Englisch, tut mir leid, Herr Trump, aber sondern im Griechisch. Das war damals so, das Englisch von damals, wenn ihr so wollt. Und das Wort, was wir mit Gnade übersetzen im Griechischen, heißt Charis. Und das bedeutet erstmal einfach nur etwas, das Freude macht. Okay, das ist einfach die Grundbetonung dieses Wortes von Gnade, ist etwas, was Freude macht. Okay, und das ist schon für uns so ein Gradmesser, habe ich Gnade verstanden oder nicht? Diese Grundlinie ist diese Freude. Also es geht heute um eine fröhliche, um eine positive, dankbare Grundmelodie unseres Lebens. Und diese fröhliche Grundmelodie, die ist in der Bibel mit einem Namen verbunden, mit Abraham, und das werden wir uns jetzt mal kurz angucken, so durch die Schrift, mit Abraham, und natürlich ist es auch mit uns verbunden, und das ist die Einladung heute Morgen, auch diese Grundmelodie wieder ganz eng zu dir reinzuholen in dein Leben. Ich möchte das anhand von 4 Punkten zeigen. Da geht es um ein Versprechen der Gnade, da geht es um eine Erfüllung der Gnade, dann, das ist so der Hauptpunkt, was ist eigentlich das Fundament, was ist so die Grundlage der Gnade. Und das vierte ist, was sind so Auswirkungen der Gnade? Gut, fangen wir am Anfang an, das Versprechen der Gnade. Wir gehen da ziemlich am Anfang der Bibel, 12. Kapitel im 1. Mosebuch. Und da lesen wir in den Versen 1 bis 3, da sagte Jahwe, das ist sozusagen der persönliche Name von Gott, damit wir wissen, dass wir es mit dem Gott Israels und dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs zu tun haben, das ist Jahwe. Und er sagte zu Abraham, zieh aus deinem Land weg, verlass deine Sippe und auch die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einer großen Nation werden lassen. Ich werde dich segnen und deinen Namen bekannt machen. Du wirst ein Segen für andere sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dir fluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet sein. Und dann ein bisschen später nochmal. So schloss Jahwe damals einen Bund mit Abraham und versprach ihm dann wieder diese ganzen Dinge. Also, was ist die Vorgeschichte? Es gibt keine Vorgeschichte zwischen Gott und Abraham. Aus unserer Sicht spricht Gott ihn einfach so an. Abraham hatte bis zu dem Zeitpunkt nichts mit Gott am Hut. Er und seine Vorfahren, das waren so Sternanbeter und Sterndeuter. Und es wird nirgends erwähnt, dass Abraham Gott irgendwie gesucht hätte oder nach ihm gefragt hätte oder so. Sondern es ist so, Gott tritt einfach so in sein Leben. Und er sagt zu Abraham praktisch Folgendes. Hör mal zu, Junge, ich werde dich und deine Nachkommen mit Liebe überschütten, und zwar in jedem Lebensbereich. So ein bisschen, wie wir gerade gesungen haben. Das hat eine geistliche Dimension, das heißt, du und deine Nachkommen haben eine, oder können auf alle Fälle eine versöhnte Beziehung zu Gott haben. Das ist eine soziale Dimension, du wirst eingebettet sein in Beziehungen, in Familien, in einem Volk, du wirst dich zugehörig fühlen, du wirst einen Platz haben. Und das dritte ist materiell, Land, ne? Damals, das steht für materielle Versorgung. All das verspricht Gott Abraham einfach mal so, ganz plötzlich. Und jetzt, bevor wir zu dem Punkt gehen, na, wie kann Gott das so machen, schauen wir erstmal zum zweiten Punkt, der Erfüllung der Gnade. Das ist ja die Frage, ist ja nett, wenn Gott das so sagt, hat Gott denn seine Versprechen gehalten? Nur ganz kurz ein paar Bibelstellen. Als Gott Mose, also dem Mose begegnet, so einer anderen entscheidenden Figur im Alten Testament, das war ungefähr 500, 600 Jahre später, da stellt sich Gott vor als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Also als Beweis dafür, dieser Segen hat sich anscheinend erfüllt. Die hatten zwar immer Schwierigkeiten mit dem Kinderkriegen in dieser Familie aus verschiedenen Gründen, aber dann irgendwann hat es doch irgendwie geklappt. Und dann Abraham hat Kinder gekriegt, dann Isaak und Jakob, und so ist dann nach und nach eine größere Gruppe entstanden und dann schließlich auch ein Volk. Also auf der Dimension hat Gott sein Versprechen schon mal gehalten. Das geht aber noch weiter, und wenn wir dann ins Neue Testament vorspringen und uns den Galaterbrief angucken, dann merken wir dann, das hat auch direkt was mit uns zu tun. Und mit uns meine ich diejenigen, die erstmal sonst nicht zum jüdischen Volk gehören. Auch noch Berliner, wir sind ja auch so eine bunt gemischte Truppe, auch von den Nationen. Na, auch für uns gilt das. Ich lese mal ein paar Verse aus Galater 3, Verse 7 und 9. Begreift doch, die aus dem Glauben leben, sind Abrahams Kinder. Folglich werden die Glaubenden zusammen mit dem gläubigen Abraham gesegnet. So ist es auch mit den Zusagen, die Gott dem Abraham und seinen Nachkommen geschenkt hat. Und dann geht's noch weiter in Vers 16. Er sagt übrigens nicht den Nachkommen, als ob es viele wären, sondern es ist von einem die Rede, deinem Nachkommen. Und das ist Christus. Also wir haben hier diese ganz, für mich total spannende, ganz krasse Entwicklung, dass Gott etwas verspricht. Und es erfüllt sich dann nach und nach in Menschheitsgeschichte. Über tausenden von Jahren stellt Gott irgendwie sicher, dass das klappt. Und es mündet dann aber letztlich alles auf den einen besonderen Nachkommen von Abraham zu, nämlich Jesus Christus. Und der ist eben der Segen der Völker. In ihm liegt dieser ganze Segen, und eben nicht nur in ihm persönlich, sondern, und da kommen wir ins Spiel, oder da kannst du ins Spiel kommen, sondern eben auch alle, die zu Jesus gehören, das heißt, die ihm vertrauen, die an ihn glauben. Und immer den Juden zuerst und dann auch uns, wir andere. Okay, wir sind Abrahams Nachfahren, in Christus sind wir die Gesegneten. So, das war erstmal so ein bisschen so der Überblick. Gott verspricht etwas und erfüllt es dann nach und nach und auch so ein bisschen auf erstaunliche Weise. Erstmal mit Jesus und dann auch wir, die echt weit weg waren, was da vor 6000 Jahren Gott versprochen hat, aber auch wir sind so Nutznießer davon. So, und jetzt kommt die entscheidende Frage eigentlich dieser Predigt. Was ist eigentlich so die Grundlage, was ist das Fundament dieser Gnade? Anders ausgedrückt, wie schafft Gott das denn in Zusammenarbeit mit Menschen wie uns, dass er dennoch sein Ziel erreicht, dass er seine Versprechen erfüllen kann? Jetzt überlegt das mal, ne? Ihr müsst jemanden aussuchen, mit dem ihr zusammen etwas ganz Wichtiges erreicht. Wie versuchen wir das in der Regel hinzukriegen auf menschlicher Ebene? Ich habe mir so zwei Sachen überlegt, wahrscheinlich gibt es noch mehr. Wir würden immer erstmal so ein Assessment Center laufen lassen. Ne? Wir brauchen irgendwie ein gutes Auswahlverfahren für dieses Bündnerwahl. Wir müssen irgendwie gucken, dass den wir uns da aussuchen, dass der irgendwie zuverlässig ist. Ne? Und so ein geistlicher in sich, Abraham würde man vielleicht mal, also wonach würden wir gucken? Wahrscheinlich eine gute geistliche Familie, ein guter Charakter, richtige Arbeitseinstellung, gute Zielorientierung, sowas würden wir vielleicht schauen. Und das andere ist, wir würden versuchen, die Leute richtig zu motivieren. Wir müssen ja irgendwie Anreize schaffen, um sicherzugehen, dass die Leute sich auch richtig anstrengen, damit die ihr Bestes geben. Habt ihr wahrscheinlich auch schon gehört, ne? Unter Christen. Wir wollen das Beste geben. Ich bin überhaupt kein Freund von diesem Konzept. Ich erkläre euch gleich, warum. Wie kriegen wir das Beste aus uns Menschen heraus? Man kann so eine Kombination machen oder man kann harte Strafen androhen bei Versagen. Oder extrem hohe Belohnung bei Erfolg. So, das wäre so mein Vorschlag aus menschlicher Sicht. Jetzt gucken wir uns mal das an, wie Gott das bewerkstelligt hat. Also wie konnte Gott so sicher sein, dass er diese Versprechen erfüllen würde? Und interessanterweise ist das auch genau Abrahams Frage. Wir gehen wieder ganz zurück an den Anfang, in diese Zeiten, wo Gott ihm immer wieder was versprochen hat. Und da sagt Abraham zu Gott Folgendes, 1. Mose 15, Vers 8, Jahwe, mein Herr, woran könnte ich denn erkennen, dass ich das je besitzen werde? Anders ausgedrückt, woran kann ich denn erkennen, dass du dein Wort hältst? Und wir merken hier, ich weiß nicht, ob Abraham skeptisch ist, aber er ist zumindest nicht naiv. Der hat zumindest, ja klar, da kommt jetzt ein Gott, der redet zu mir, was soll der mir anderes versprechen als das? Natürlich, der kann gar nicht anders, natürlich wird er das machen. So ein Abraham ist genau umgekehrt und er sagt, hör mal zu Gott, was du mir hier versprichst, ist nicht nur nett, das ist ja wirklich der Hammer, grandios, aber wie kann ich denn sicher sein, dass du das auch erfüllst, dass du zu deinem Wort stehst, dass sich das in meinem Leben und auch im Leben meiner Nachfahren wirklich realisieren wird. Und hier kommt Gottes Antwort, 1. Mose 15, 9 bis 11. Gott sagte, bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Schafbock, eine Turteltaube und eine junge Taube. Abraham holte die Tiere, zerteilte jedes in zwei Hälften und legte die Teile einander gegenüber. Nur die Vögel zerteilte er nicht. Da fielen Raubvögel über die Fleischstücke her und Abraham verscheuchte sie. Also, was für uns so ein bisschen derbe aussieht, wie so ein Schlachtfest, und für alle, die heute die Tierschutzpartei wählen, das ist natürlich eine richtige Zumutung, das ist mir schon bewusst. Was soll das? Ist ein bisschen krass. Und zwar ist das ganz einfach die Vorbereitung eines Vertragsabschlusses. Das haben die damals so gemacht. Ein bisschen theatralisch, ein bisschen blutig, aber das war so. Man zerteilte Tiere, legte so die Teile auf diese beiden Seiten. Und der Vertragsabschluss, also die Unterschrift unter dem Vertrag, geschah quasi dadurch, dass man durch diese Teile durchging. Und damit sagte man, wenn ich meine Vertragsbedingungen, meine Versprechen, die ich hier in diesem Bund gebe, wenn ich die nicht halte, dann soll es mir genauso gehen wie diesen Tieren. Okay, das war das, was Gott da vorbereitet hat. Und das war Abraham auch völlig klar. So, wir lesen weiter. Doch während des Sonnenuntergangs fiel ein Tiefschlaf auf Abraham und eine unheimliche, erdrückende Angst legte sich auf ihn. Und als dann die Sonne ganz untergegangen und es finster geworden war, fuhr auf einmal etwas zwischen den zerteilten Tieren hindurch, das wie ein rauchender Schmelzofen aussah und wie eine brennende Fackel. Das ist ganz offensichtlich, Gott ging durch diese Teile hindurch. Und so schloss Jahwe damals einen Bund mit Abraham. Also, das ist Gottes Antwort auf Abrahams Frage, wie er denn sicher sein kann, dass Gott sein Versprechen halten wird. Und Gottes Antwort ist, das ist deswegen sicher, weil nur ich hier Verpflichtungen eingehe. Dieses Versprechen hängt quasi nur an dem, was Gott tut und nicht, was Abraham tut. Der kann tatsächlich Schlaf. Wenn Abraham durch diese Tierteile gegangen wäre, wäre der schon tot umgefallen, bevor er überhaupt ein Nachkommen hätte zeugen können. Ihr könnt euch die Geschichte durchlesen von Abraham, diesen großartigen, tollen, durch Assessment Center irgendwie bewährten Typen von wegen. Könnt ihr nachlesen, Abraham hat sich sofort als unwürdiger, unzuverlässiger, misstrauischer, egoistischer Bündnispartner und Vertragspartner erwiesen. Okay? Weil aber alles von Gott abhängt, kann Gott sich aufwendige Assessment Center für uns Menschen sparen. Schlafen kann jeder. Okay, die meisten Menschen, die ich kennengelernt habe, die kriegen das auch ziemlich gut hin, egoistisch und unzuverlässig zu sein. Wenn du heute hier sitzt und sagst, das kriege ich hin, egoistisch, unzuverlässig und schlafen kann ich auch, dann bist du der richtige Bündnispartner für Gott. Okay, du sagst, okay, dich nehme ich, jemand anders brauche ich nicht. Wie hat Gott letztlich seine Bundesverpflichtung eingelöst? Es ist ihm tatsächlich so ergangen wie den geschlachteten Tieren. Wann? Am Kreuz von Golgatha. Da hat Gott sich nämlich entschieden, auch Abrahams Schuld und die Schuld aller seiner Nachfolgen auf sich zu nehmen, die Verantwortung dafür zu nehmen. Und er stirbt dann am Kreuz an Abrahams Stelle und an unserer Stelle. Und deswegen kann er ausrufen, steht im Johannesevangelium, Vers 19, 30, deswegen ruft er unter am Kreuz, es ist vollbracht. Und das hat genau diese Geschichte unter anderem im Hintergrund. Ich erfülle hier all das, was ich euch versprochen habe, weil das hängt nur an mir. Und was haben seine Jünger getan, seine Freunde, seine Wegbegleiter, seine Bündnispartner fürs Evangelium? Die sagen, wir, Jesus, mit dir, wir erobern die Welt. Als Jesus im Garten Gethsemane gerungen hat, was haben die gemacht? Genau, geschlafen. Ganz wunderbare Nachfahren von Abraham. Und nach der Kreuzigung sind alle weggelaufen und haben sich versteckt. Das sind Gottes Bündnispartner. Schwach und unzuverlässig. Genau wie Abraham. Und genau wie wir. So, das ist das Fundament der Gnade Gottes. Das ist die Grundlage dessen, weshalb wir diese Lieder singen und weshalb unsere Begeisterung sich meines Erachtens noch in Grenzen hält. Weil eigentlich ist es wirklich großartig. Ich möchte euch heute zwei von vielen Auswirkungen dieser Gnade zeigen. Es gibt viele, viele aus verschiedenen Ebenen. Diese Auswirkungen der Gnade ist der letzte Punkt. Welche Auswirkungen hat das? Ich möchte erst die geistlichen, zwei geistliche nennen und dann eine psychologische. Also, wie sind die Auswirkungen in Bezug auf Gott? Wenn das stimmt, wenn das der Gott ist, der in der Geschichte handelt, wie reagieren wir darauf? Erste lesen wir auch wieder von Abraham, 1. Mose 15, Vers 6. Abraham glaubte Jahwe und das rechnete ihm als Gerechtigkeit an. Paulus greift das im Neuen Testament auf, in seinem Römerbrief, und erklärt das ein bisschen ausführlicher. Und er sagt, was hat denn bei unserem Stammvater Abraham, von dem wir Juden ja abstammen, Paulus war Jude, ne, dazu geführt, dass er für gerecht erklärt wurde? Etwa seine eigenen Leistungen? Dann hätte er Grund, stolz auf sich zu sein. Aber das zählt nichts für Gott, denn die Schrift sagt, Abraham glaubte Gott und das ist ihm als Gerechtigkeit angerechnet worden. Wenn jemand Leistung erbracht hat, erhält er den Arbeitslohn, den er verdient. Er bekommt ihn nicht geschenkt. Wenn aber jemand keine Leistung vorweisen kann, sondern sein Vertrauen auf den setzt, der den Gottlosen gerecht spricht. Jetzt wissen wir, wer Abraham war. Das Einzige, was der mitgebracht hat, war, dass er gottlos war. Und den spricht Gott gerecht. Ne? Und dann wird ihm sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Also das ist unsere erste Antwort auf das, was Gott getan hat. Und dass Gott seine Bundesversprechen uns gegenüber treu eingelöst hat, ist, wir reagieren darauf mit Glauben. Das heißt, wir vertrauen darauf. Wir sagen, wow, das ist fast unglaublich, aber ich setze mein ganzes Leben auf diese Karte. Ich vertraue darauf, dass es stimmt und ich vertraue darauf, dass es auch für mich gilt. Oft sagen wir nehmen dieses Geschenk dankbar an. Und in dem Moment, wo wir es tun, rechnet uns Gott das als Gerechtigkeit an, oder man kann auch übersetzen, dann sind wir gerechtfertigt, und das ist ein sehr breiter Begriff, bedeutet ganz viel, lohnt sich mal nachzuforschen. Ich nenne mal nur drei Dinge, was das bedeutet, was in dem Moment geschieht zwischen Gott und uns. Erstmal natürlich innerhalb dieser Geschichte, ich gehöre dann zu diesen Gesegneten Abrahams, Nachkommen Abrahams. Das zweite ist, Gott sieht mich dann wie Jesus, das heißt wie jemanden, der Gott immer vertraut hätte und immer zuverlässig gewesen wäre, obwohl ich es ja nicht war und nicht bin. Und das dritte ist, ich muss den Tag des Gerichtes, an dem Jesus wiederkommt, nicht mehr fürchten. Jesus wird wiederkommen eines Tages, dann werden wir Rechenschaft über unser Leben geben müssen. Wir werden alle Menschen zugeben müssen. Ich war auch einer von diesen unzuverlässigen, egoistischen, schlafenden Bündnispartnern. Wir allerdings, wenn du zu den Glaubenden gehörst, musst du diesen Tag des Gerichtes nicht fürchten. Warum? Weil deine Verurteilung und meine Verurteilung schon vor 2000 Jahren am Kreuz geschehen ist. Und deswegen dürfen wir jetzt schon wissen, wenn dieser Tag kommt, werden wir freigesprochen. Geht's in diese Herrlichkeit, von der wir da gesungen haben. Amen. Ist es großartig? Und weil das so großartig ist, sollte das ganz natürlicherweise ihn zu dem führen, was das Wort Gnade eben bedeutet. Freude. Und das sind die psychologischen Auswirkungen. Freude und Dankbarkeit. Paulus redet weiter in Römer 4, nimmt sich einen anderen. Wir haben schon von Abraham gehört, von Mose, jetzt David. Da sagt Paulus, im gleichen Sinn nennt auch David den glücklich, dem Gott ohne Gegenleistung Gerechtigkeit zuspricht. Wie glücklich sind die, denen die Vergehen vergeben und die Sünden zugedeckt sind. Wie glücklich ist der, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Wenn Gott dir die Gnade schenkt, durch seinen Geist diese Gnade schmecken zu dürfen, dann bist du happy, dann bist du glücklich, dann bist du total dankbar. Ständig schlecht gelaunte, gestresste, unter Leistungsdruck stehende Christen sind ein Widerspruch in sich. Und ich weiß, dass unsere ganze Welt uns dahin hindrückt, aber es ist ein Widerspruch in sich. Und es ist ein Warnsignal für uns alle, dass wir sagen, wir haben hier etwas ganz Entscheidendes in unserem Leben als Christen verloren oder noch schlimmer, vielleicht haben wir es nie verstanden. Das ist ein Grunddienst, den wir einander tun müssen, füreinander zu beten, dass wir das immer wieder erfahren. Deswegen die ganz einfache Frage und tiefe Frage, macht Gottes Gnade dich wirklich glücklich? Und eigentlich könnte ich hier stehen bleiben mit dieser Frage, aber ich weiß, wir sind in Berlin und uns sind Menschen eigentlich sehr suspekt, die sich einfach freuen können. Und die Leute wie ich sagen, hör mal zu, freut euch doch. Das ist wirklich eine großartige Nachricht. Warum ist denen das suspekt? Und manche von euch haben wahrscheinlich auch gedacht, so einfach ist es doch nicht, oder? Weil der Verdacht ist dann immer, dass man entweder dumm und naiv ist und das wahre Leben einfach nicht mitkriegt. Es gibt doch so viele Leute, die leiden. Es gibt so viele Minderheiten, die nicht bedacht haben. Es gibt so viele Leute, die es gerade schwer haben. Wie können wir da einfach sagen, dass die Grundmelodie unseres Lebens Glück und Freude sein soll? Ihr könnt das doch nur, weil ihr diesen Schmerz dieser Welt einfach verdrängt, einfach ausblendet und ihr kümmert euch so ein bisschen euer kleines, privates, christliches Glück. Das ist für mich egoistisch. Das ist für mich nicht attraktiv. Oder noch schlimmer, der Vorwurf ist nicht mehr so schlimm wie früher, aber gibt's immer noch, dass so jemand wie ich euch bewusst täuschen möchte. Ich versuche euch hier einen Jesus zu verkaufen, der am Ende nicht das hält, was er verspricht, nur weil ich irgendwelche persönlichen Vorteile dafür habe. Also richtig reich wird man damit heute nicht, kann ich euch sagen. Aber irgendwelche persönlichen Vorteile habe ich vielleicht davon. Und deswegen möchte ich enden mit einem Beispiel, das folgende Frage beantwortet. Wie verhält sich die Freude über die Gnade Gottes zum Schmerz dieser Welt, zum Leiden der einzelnen Menschen. Ich will jetzt keine theologische Abhandlung machen, ich will einfach nur eine ganz kurze Begegnung erzählen, die das deutlich macht. Ich weiß nicht, ob es vor einer oder vor zwei Wochen waren. Es war hier am Sonntag. Ich bin einfach ganz kurz mit ins Gespräch gekommen mit einer Frau, die gerade sehr großes Leid erlebt und total herausgefordert ist. Das wusste ich auch und das weiß ich auch. Und ich wusste schon, die Frage ist, na, wie geht's dir? War ganz klar, die Antwort wird auch schwer werden. Und diese Person fing dann eben an, von ihren Herausforderungen und Schmerzen und Enttäuschungen zu reden und ihr liefen die Tränen dann runter und genau, und bei mir liefen dann auch die Tränen. Das war ganz real und es war Tränen über den Schmerz und Enttäuschung und Verlust. Aber dann sagte sie auch mit völliger Überzeugung, dass sie gleichzeitig sehr dankbar und getröstet ist, weil sie weiß, dass als gerechtfertigtes Kind Gottes kann ihr nie was wirklich Schlimmes passieren. Und als sie das sagte, liefen mir auch wieder Freudentränen über die Wangen. Und mir auch. Und ja, es gibt diese Tränen des Schmerzes, der Enttäuschung, des Verlustes. Auch und auch gerade für uns Gläubigen, für uns Christen, für die Kinder Gottes. Aber diese Person hat mich daran erinnert, dass das nicht die Grundmelodie unseres Lebens ist. Die Grundmelodie dieser meiner Schwester war, dass die Tränen der Dankbarkeit über die Gnade Gottes und diese Sicherheit, die sie hatte in der Liebe Gottes, dass diese Tränen quasi fundamentaler, existenzieller waren. Das war die Grundmelodie ihres Lebens. Das war quasi sozusagen der Gnadenfluss ihres Lebens und alles andere floss und fließt in diesen Fluss rein. Und genau darum geht es bei der Gnade Gottes. Und diese Gnade Gottes, diese Freudentränen, die tiefer sind als alle anderen Tränen, ist das beste Gegenmittel gegen Hoffnungslosigkeit und Zynismus, die in unserer Gesellschaft so überhand nehmen. Und genauso verhält es sich bei dem Abendmahl, was wir heute gemeinsam feiern wollen. In Hebräer 12, Vers 2 steht Folgendes über Jesus. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, hat er das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen. Auch wieder, ja, da war Kreuz, da war Schande, da war Leid, da war Not, da war Elend. Und wenn wir gleich das Abendmahl feiern, dann denken wir auch daran. Aber dieser Gedanke führte zur Freude, zur Dankbarkeit, zum Staunen, zur Erleichterung, zur Freiheit, zur Anbetung, zur Hingabe. Und Jesus tat es wegen der Freude, die er dadurch erlangen würde, für sich und für uns. Und genau deswegen sollten wir uns mitfreuen. Jetzt und am Abendmahl und für immer. Amen. Lieber Jesus, wir danken dir so sehr. Von Anfang an hast du uns schon gesehen, schon vor Abraham, vor Grundlegung der Welt hast du schon gesehen und hast eigentlich gewusst, mit den Menschen ist nicht so richtig was anzufangen. Mit denen kann ich keinen Blumentopf gewinnen. Schon gar nicht Segen und die Herrlichkeit, die zu dir gehören. Und wir danken dir so sehr, Herr Jesus, dass du den Preis gezahlt hast, dass du treu gewesen bist, dass du der zuverlässige Bündnispartner Gottes geblieben bist in allen Herausforderungen, in allen Anfechtungen. Da, wo wir fallen, da, wo wir einknicken, da, wo wir es nicht geschafft haben, da, wo wir schwach und müde sind und manchmal auch einfach nur dumm und egoistisch, da bist du immer treu geblieben. Da bist du zuverlässig geblieben. Bis zum Weg und hast nicht nur deine Haut gerettet, sondern uns alle mit. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Und ich danke dir, dass du gute Gedanken für unser Leben hast. Und ich danke dir, dass eine Sache, die in dir lebt und die auch in uns leben soll, eben diese deine Freude ist, deine Dankbarkeit. Und es bete ich, Heiliger Geist, dass du uns erneuerst, dass du Schuld und schlechtes Gewissen und Sorge und Scham, dass du es rauswäscht aus unserem Leben. Und ja, dass du uns mitfühlend machst, dass wir weinen können mit den Weinenden. Und dass wir uns einsetzen für die Benachteiligten und die Niedergeschlagenen. Aber dass du nicht zulässt, dass uns diese Grundmelodie der Freude, der Gnade genommen wird. Und das wollen wir dir geben, Herr Jesus. Wir loben und preisen dich, wir lieben dich, wir danken dir. Amen.